Willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Mein Name ist Thomas und heute habe ich einen Kummer wieder bei mir. Hello!
This is the way.
This is the way. Genau, während der Aufnahme läuft ja gerade die aktuelle Staffel von The Mandalorian und wir beide Star Wars Fanaten. Wobei ich gestehen muss, ich habe die neue Folge noch gar nicht geguckt.
Die von heute, ich glaube, die ist heute rausgekommen. Die habe ich auch noch nicht geschaut, ja.
Ja? Müssen wir unbedingt nachgucken.
Die habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Ja.
Jetzt, wo wir drüber reden, fällt mir ein, ich könnte eigentlich mal eine Star Wars Creepypasta raussuchen. Gibt es bestimmt in den Unweiten des Internets.
Ja, es gibt bei den ganzen Kurzgeschichten zu den Unknown Regions.
Mal schauen. Ich habe Zelda ja, glaube ich, auch 2 Monate lang eine Gaming-Creepypasta versprochen, bis sie endlich mal kam. Mal gucken, wann und ob hier eine Star-Wars-Creepypasta erscheint. Heute jedenfalls nicht, soweit ich gehört habe.
Nein. Heute wird es sehr klassisch.
Heute wird es poetisch.
Oh ja.
Ich würde sagen, ich mache den Anfang, as always. Meine Frage an dich, are you ready?
Aber sowas von.
Dann wünsche ich dir und unseren ZuhörerInnen ganz viel Spaß mit der Geschichte Sie verkaufte Glück in Gläsern, geschrieben von Flard. Auf dem Plakat war zu lesen, Happiness, verkauft in Glasgefäßen, rufen Sie heute an. Und unter dem Text stand eine Telefonnummer. Ich war auf dem Heimweg von einem langen, anstrengenden Arbeitstag, als ich einen Blick auf das an einen alten Telefonmast geheftete Papier erhaschte. Ich machte ein Foto davon und dachte, es sei amüsant. Ich wollte es meiner Frau zeigen, als ich in unserer Wohnung ankam, aber ich war mit der Hausarbeit beschäftigt und vergaß es. Abendessen, Abwasch, Wäsche, ein Snack für unsere Tochter packen, sie ins Bett bringen, dann ihre Spielsachen wegräumen, die sie im Wohnzimmer natürlich liegen gelassen hatte. Jeden Abend war es genau dieselbe Routine. Am nächsten Tag wachte ich auf und schlief Rücken an Rücken mit meiner Frau. Da ich für meine Arbeit immer früher aufstehen musste als sie, machte ich mich in aller Ruhe für den Tag fertig und ging zur Tür hinaus. Auf der Arbeit war ich dabei, die letzte Spesenabrechnung der Firma zu aktualisieren. Die meisten Tage waren ähnlich wie dieser. Sie bezahlten mich im Grunde dafür, 9 Stunden am Tag auf einen Computer zu starren und ein paar Zahlen in eine Tabelle einzugeben. Ich war sehr schnell mit meiner Arbeit fertig, also beschloss ich, das Büro früh zu verlassen. Es half auch, dass es ein Freitag war und viele Leute am Ende der Woche früher gehen. Auf meinem Rückweg dachte ich darüber nach, was aus meinem Leben geworden war. Das tat ich oft. Als ich jünger war, träumte ich immer davon zu reisen. Ich wollte quer durchs Land fahren oder mit dem Rucksack durch Europa reisen. Dann lernte ich Kelsey kennen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe Kelsey geliebt. Ich meine, das tue ich immer noch. Wir haben nur nicht mehr diesen Funken. Wenn man jemanden kennenlernt und sich auf eine Beziehung einlässt, egal ob es so sein soll oder nicht, muss man einige seiner persönlichen Lebenspläne auf Eis legen. Und dann wird aus dieser Beziehung eine Ehe und dann bekommt man ein Baby. Dann muss man seine Tochter in einer Vorschule anmelden, dann muss man einen besser bezahlten Job bekommen und mehr arbeiten und bla bla bla. Ich versuche nicht, eine Selbstmitleidsparty zu veranstalten. Ich sage nur, dass ich nicht gerade zufrieden war mit dem, wo ich in meinem Leben stand. Ich würde mich nicht als glücklichen Menschen bezeichnen. Als ich denselben Weg nach Hause nahm, wie jeden Tag zur Arbeit und zurück, kam ich an demselben Plakat vorbei, an dem ich am Tag zuvor vorbeigegangen war. Ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich nicht, aber ich beschloss, die Nummer anzurufen. Ich dachte, es wäre ein Scherz. Vielleicht hebt jemand ab, sagt am anderen Ende, ich liebe dich und legt auf. Oder vielleicht ist es eine Verbindung zu einer Sexarbeiterin. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Ich rief an. Es klingelte nur einmal, bevor jemand abnahm. Hallo, sagte eine Frau. Hi, ich rufe wegen ihren Plakats an, ihre Anzeige. Oh, klasse, sagte sie ruhig. Wann wollen Sie es abholen? Was abholen? Das Glas, sagte sie, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Oh, natürlich, da fiel mir ein, dass ich früher Feierabend gemacht hatte, ohne Kelsey Bescheid zu sagen. Also konnte ich es gleich abholen gehen, ohne dass sie etwas mitbekam. Was genau ist das? Verkaufst du das? Habe ich dir doch gerade gesagt. Es ist Glück in einem Glasgefäß. Wie das Plakat schon sagte. Glück hält sich am besten in Glasgefäßen. Sie sind haltbarer als, sagen wir, eine Plastiktüte. Okay. Sollen wir uns irgendwo treffen? Auf jeden Fall. Ich will nicht, dass du als Ekelpaket oder so endest, also lass uns an einen öffentlichen Ort gehen. Der öffentliche Ort, für den wir uns entschieden, war ein Starbucks-Parkplatz, etwas mehr als eine Meile von mir entfernt. Ich dachte nicht, dass ich wirklich ein Glas Glück oder so etwas kaufen würde. Ich war mir zu 99% sicher, dass sie mir Drogen verkaufen würde. Vielleicht wäre Heroin in dem Glas enthalten. Ich erinnere mich, dass ich dachte, oh nein, Glück ist wahrscheinlich ein Spitzname für eine Straßendroge und ich gehe zu einem Drogendealer. Was ist, wenn sie ein Bulle ist? Werde ich verhaftet werden? Aber etwas in mir sagte mir, dass ich weitergehen sollte. Das tat ich dann auch. Ich stand draußen und schrieb ihr eine SMS. Ich bin hier. Cool, bin in einer Sekunde da. Was fährst du? Einen silbernen Camry. Und als ihre letzte SMS ankam, sah ich ihr Auto einfahren. Sie stellte sich nicht allzu weit von mir entfernt auf einen Parkplatz. Ich konnte sehen, dass niemand sonst im Auto saß, was meine Entführungsangst beendete. Sie öffnete die Tür, stellte sich auf den Bürgersteig und sah sich um, bis ihre Augen meine trafen. Ich nickte ihr kurz zu, um sie zu bestätigen. Sie winkte nur mit der Hand und bedeutete mir, zu ihrem Auto zu kommen, was ich dann auch tat. Sie war jung, vielleicht Mitte 20, mit lockigem goldenem Haar. Ihre Haut war blass und stand im Kontrast zu dem schwarzen Outfit, das sie trug. Ich fand, sie sah aus, als hätte Glinda, die gute Hexe aus der Zauberer von Oz, die Kleider der bösen Hexe angezogen. »Schöner Tag«, sagte sie zur Begrüßung. »Oh ja, das ist es. Ich hatte nicht wirklich darauf geachtet.« »Du warst derjenige, der wegen des Glases angerufen hat, richtig?« »Ja, das war ich.« »Cool, na dann, hier bitte.« Sie reichte mir ein sehr kleines Einmachglas aus Glas. Es war nicht mehr als 5 cm groß. Darin befand sich eine Lampe. Keine Glühbirne, nur Licht. Es war, als hätte jemand den Sonnenschein in Flaschen abgefüllt. Es leuchtete sogar im Tageslicht am Nachmittag. Es sah aus wie eine winzige Sonne oder ein winziges Universum, das in diesem kleinen Haus mit Kristallwänden existierte. Ich bewunderte es und versuchte gar nicht erst, meine Bewunderung zu verbergen. Ziemlich krass, oder? Was ist das? Das hast du schon 3-mal gefragt, glaube ich. Meine Antwort ist immer noch dieselbe. Es ist Glück. Glück in einem Glasgefäß. Was soll ich damit machen? Behalte es, sagte sie einfach. Wenn du irgendwelche Probleme hast, schick mir ein SMS. Sie begann, in ihr Auto zu steigen. Warte, sagte ich. Ich dachte, du verkaufst es. Wie viel kostet es? Keine Sorge, sagte sie mit einem Lächeln. Du wirst es bezahlen. Sie schloss die Tür und ich ging ihr aus dem Weg, als sie zurücksetzte und wegfuhr. Was zum Teufel war gerade passiert? Was hatte ich da in der Hand? Ich schaute wieder auf das Glas hinunter. Sein Glanz war einfach faszinierend. Ich steckte es in meine Tasche und konnte das Leuchten leicht durch meine Hose hindurch sehen. Ich begann nach Hause zu gehen. Was eben noch ein schöner sonniger Tag war, verwandelte sich schnell in einen regnerischen Tag, an dem der Himmel mit Wolken verhangen war. Es war nicht vorhergesagt, dass es regnen würde, sonst wäre ich an diesem Tag mit dem Bus oder der U-Bahn zur Arbeit gefahren. Ich joggte nach Hause und versuchte, nicht zu durchnässt zu werden. Schließlich fand ich einen Unterschlupf, als ich mein Wohnhaus erreichte. Ich ging zu meiner Tür und stellte fest, dass mein Schlüssel nicht mehr an meinem Schlüsselband hing. Scheiße, ich kann nicht glauben, dass ich ihn schon wieder verloren habe, dachte ich. Ich klopfte an die Tür und sagte mit etwas lauter Stimme, »Hey Babe, ich bin's. Ich weiß nicht, was mit meinem Schlüssel passiert ist.« Ich hörte, wie die Tür von der anderen Seite aufgeschlossen wurde. Als ich die Tür öffnete, wurde ich von einem großen, kräftigen Mann mit fettigem Haar und ungepflegtem Ziegenbart begrüßt, der sagte, »Ich glaube, du hast die falsche Tür erwischt, Kumpel.« »Oh«, sagte ich verwirrt, »mein Fehler, tut mir leid, schönen Tag noch.« Er kicherte, als er die Tür schloss. »Wohnung Nummer 33. Ich weiß, dass das meine Wohnung war. Ich weiß, dass sie es war. Ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Apartment 33, aber das war nicht meine Wohnung.« Soweit ich es von innen sehen konnte, waren alle Möbel anders. Sie hatten eine andere Farbe. Es war alles falsch. Ich fühlte mich, als hätte ich mir den Kopf gestoßen und wäre betäubt geworden. In diesem Moment ergab nichts einen Sinn. Ich zückte mein Handy, um Kelsey anzurufen, damit sie mich beruhigen und mir sagen konnte, dass ich nur eine Sekunde lang verwirrt war. Aber ihr Kontakt war nicht in meinem Handy. Tatsächlich war nichts in meinem Telefon. Ich hatte keine Nachrichten mit ihr, keine früheren Anrufe, keine Bilder. Es war, als wäre mein Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt worden. Hatte das Mädchen irgendwie mein Telefon ausgetauscht, als ich nicht hingesehen hatte? Ich hatte Kelseys Nummer einfach manuell gewählt, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Früher hatte ich sie auswendig gewusst, aber jetzt nicht mehr. Ich musste zurück ins Büro. Ich hatte alle meine Kontakte auf meinem Arbeitscomputer gesichert. Da es immer noch regnete, stieg ich in den Bus ein, der direkt vor dem Wohnkomplex hielt. Ich fuhr in die Innenstadt zu meinem Büro und starrte die ganze Zeit auf meine nassen Schuhe und fragte mich, was zum Teufel hier los war. Wir haben eine Schlüsselkarte für den Zugang zu unserem Gebäude, sodass nur befugtes Personal hinein kann. Ich habe meine Zugangskarte immer in meiner Brieftasche. Immer. Aber, Überraschung, Überraschung, sie war nicht da. Ich meldete mich über den Lautsprecher an, den wir für Gäste mit Terminen oder für Angestellte als Reserve hatten, falls jemand seine Karte verlor oder vergessen hatte. Psst. Hey, hier ist Tim. Ich muss meine Karte verloren haben. Meine Mitarbeiternummer ist... Ich hielt inne, als ich eine Leerstelle fand. Eine Stimme kam durch den Lautsprecher. Tim? Du wurdest rausgeschnitten. Wie ist deine Mitarbeiternummer? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist in Ordnung. Sag mir einfach deinen vollen Namen und deine Abteilung. Finanzen. Ich bin in der Finanzabteilung. Mein voller Name ist Tim Brooks. Eine Sekunde. Etwa 30 Sekunden später sprach der Mann wieder mit mir. Wir haben keinen Tim Brooks in diesem Gebäude arbeiten. Hatten Sie einen Termin mit jemandem? Ich wich überrascht zurück und stolperte fast über meine eigenen Füße. Ich war erst vor 1 oder 2 Stunden in diesem Büro gewesen. Was war nur mit mir los? Ich fühlte mich, als würde ich Alzheimer bekommen, aber ich durchlief alle Stadien an einem Tag. Ich starrte auf meine Hände, unsicher, ob ich im richtigen Körper war. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Welt um mich herum auflöste. Ich hatte keine Kontrolle, ich saß nur im Kopf eines anderen und sah die Welt mit dessen Augen. In diesem Moment erhielt ich eine SMS. Ich erkannte die Nummer sofort. Es war dieses Mädchen. Diejenige, die mir das Glas geschenkt hatte. Ich hatte es ganz vergessen, bis ich ihre SMS sah. Hey, wie läuft's? Ich schaute verblüfft auf mein Handy. Es machte mich wütend, dass sie so nonchalant mit ihrer Sache umging. Sie wusste, was vor sich ging. Irgendwie hatte sie das getan. Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Das Schlimmste kommt erst noch. Ich war astronomisch nah dran, mein Telefon aus Frustration so weit wie möglich wegzuschmeißen. Ich holte das Glas aus meiner Tasche. Es sah unverändert aus, glühte aber immer noch genauso hell. Was zum Teufel hast du getan? Ich schrie das Glas an und merkte, dass ich wahrscheinlich wie ein Verrückter aussah. Als ich auf das glitzernde Glas starrte, wurde mir etwas klar. Ich wusste nicht mehr, wie das Gesicht meiner Frau aussah. Ich kannte ihren Namen. Ich weiß, dass er mit einem K oder vielleicht mit einem C anfing, aber ich konnte sie mir nicht vorstellen. Ich wusste, dass ich eine Frau hatte. Ich wusste, dass ich eine hatte. Ja, denn ich hatte eine Tochter. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Ich konnte mich nur nicht mehr an ihre Gesichter erinnern. Oder an ihren Namen. Oder an ihre Geburtstage. Oder an irgendwelche Erinnerungen, die ich mit ihnen hatte. Ich weiß, dass sie existieren. Sie haben existiert. Ich hatte sie erst an diesem Morgen gesehen, richtig? Ich konnte mich nicht erinnern, wie sie aussah oder wie sie roch. Was war unser erstes Date? Wir hatten eine Hochzeit, richtig? Was war mit unserem ersten Kuss? Oder meiner Tochter? Oder war es mein Sohn? Vielleicht hatte ich nicht mal ein Kind. Aber meine Frau oder Freundin, sie war echt. Ich wusste, dass sie es war. Der Gedanke hat mich zerrissen. Ich konnte sie nicht in meinem Kopf sehen. Ich konnte mich nicht an eine einzige Tatsache über sie erinnern. Ich stand vor demselben Gebäude, aber ich war mir nicht sicher, warum ich dort war. Arbeitete ich dort? Irgendwo muss ich doch arbeiten. Zu dem Regen gesellte sich jetzt ein kühler Wind. Er peitschte mir ins Gesicht und ließ meine Nase und Wangen brennen. Ich wollte nach Hause gehen. Ich wollte bei ihr sein. Ich wollte es warm haben. Ich wollte einen beschissenen Bürojob haben, der mir ein Dach über den Kopf bot. Ich wollte das alles. Ich war klatschnass. Ich war unglücklich. Ich konnte mich weder an meine Eltern noch an meine Kindheit erinnern. Hatte ich überhaupt irgendwelche Freunde? Warum war ich im Regen? Ich schaute auf meine Hand hinunter. Ich umklammerte immer noch das Gefäß. Die einzige Erinnerung an mein ganzes Leben, an die ich mich konkret erinnern konnte, war dieses Mädchen, das es mir gab. Sie sagte mir, es sei Glück. Es brachte kein Glück. Es brachte Schmerz. Es brachte Leiden. In diesem Moment war ich so unglücklich wie nie zuvor. Mein Telefon summte. Zerbrich das Glas, Tim. Ich schaute auf meine andere Hand. In der untergehenden Sonne und dem regnerischen Himmel leuchtete das Glas heller als jede Straßenlaterne in meiner Nähe. Ich habe es nicht zerbrochen, weil ich ihre Anweisung befolgt habe. Ich habe es zerbrochen, weil ich wütend war. Ich zerbrach es, weil ich wütend war. Ich brauchte ein Ventil. Ich hob meinen Arm über meinen Kopf und ließ ihn mit einer schnellen Bewegung fallen, sodass das Glas auf den Beton unter meinen Füßen zerschellte. Die dunkle, kühle Luft, die den Regen begleitete, breitete sich aus wie eine Schockwelle einer Bombe, die explodierte, und ich befand mich im Epizentrum. Ich sah, wie sich das warme, gelbe Licht aus dem Innern des Gefäßes schnell über den Boden ausbreitete und in den Himmel aufstieg. Es war, als ob ich die Entstehung des Universums beobachtete, als hätte Gott mit den Fingern geschnippt und gesagt, es werde Licht. Ich wurde davon verschlungen. Ich konnte keine Straße, keinen Regen und nichts Dunkles mehr sehen. Ich fühlte mich, als würde ich einen Stern stürzen, der schneller als das Licht ist. Es fühlte sich an, als säße ich in einer kalten Winternacht vor einem Feuer, aber diese Wärme bedeckte jeden Zentimeter meines Körpers. Und dann blinzelte ich. Sofort spürte ich die Laken unter mir und mein Rücken berührte kaum die meiner Frau. Ich starrte aus dem Fenster. Das Morgenlicht fiel durch das Glas und schimmerte auf mein Gesicht. Ich stand vom Bett auf und griff nach meinem Handy. Es war Freitagmorgen. Ich hatte eine SMS. Sag mir Bescheid, wenn du mal wieder ein Glas brauchst. Ich meldete mich bei der Arbeit krank. Ich schlich mich in das Zimmer meiner Tochter, begrüßte sie mit einem Kuss und sagte ihr, dass sie heute nicht in die Vorschule gehen müsse. Wir würden einen Familientag machen. Sie lächelte und streckte gähnend die Arme aus, bevor sie sich zusammenrollte und wieder einschlief. Ich legte mich wieder ins Bett und drückte meine Frau ganz fest an mich. Ich habe sie stundenlang nicht losgelassen. Unsere Tochter kam in unser Zimmer und weckte uns schließlich. Sie sprang auf dem Bett herum und rief, wir sollten alle aufwachen. Gestern hätte ich das vielleicht noch als lästig empfunden. Gestern hätte ich vielleicht vieles ärgerlich gefunden oder eintönig oder langweilig. Aber heute nicht. Heute habe ich sie unter die Decke gezogen, zwischen mich und Kelsey. Heute sollte ein guter Tag werden. Heute war ich glücklich.
Das ist eine richtig gute Idee.
Gewaltig, oder?
Total.
Also ich glaube, die Message hinter der Story kam hoffentlich bei allen durch. Und halt eine schöne Creepypasta verpackt noch dazu, nämlich.
Ja.
Aber
ja, total.
Ich wollte eben tatsächlich mal eine philosophischere Story hier auch haben mit einer Message dahinter. Vor allem Respekt an den Autor, nämlich, dass er es geschafft hat, so eine Message in eine Creepypasta zu packen. Finde ich bei weitem nicht selbstverständlich. Und ich glaube, jeder hat sich dabei erwischt, wie er related hat mit dem Protagonisten zu Beginn. Also täglich grüßt das Murmeltier. Gerade mir ging es heute tatsächlich im Büro auch wieder so. Hockst übermüdet da bei deinem ersten Kaffee, checkst die E-Mails, begrüßt die immer gleichen Kollegen, schaust aus dem immer gleichen Fenster auf die Baustelle, die irgendwie gefühlt nicht vorangeht. Und du bist einfach in deiner Spirale drin und ja, man fühlt es einfach.
Ja. Ja, das hatte ich heute auch. Es war, ich habe, glaube ich, bei 50 Drucker musste ich insgesamt zweimal am Server angreifen, weil eine einzige Einstellung nach der Installation nicht übernommen wurde.
Oh, shit.
Und ich durfte sie zweimal angreifen, weil Microsoft ist.
Das heißt, du fühlst es genauso. Routine, ja. Lähmend, langweilig. Und genau da setzt dann die Story an und ich finde es so schön. Bisschen mehr Achtsamkeit, total. Bisschen mehr Dankbarkeit, die kleinen Dinge im Leben wieder zu schätzen. Das ist so eine wichtige Übung, gerade eben, wenn man wieder das Gefühl hat, man will aus der Routine ausbrechen und man möchte sein ganzes Leben umkrempeln. Mal wieder so zu besinnen, was man eigentlich alles Schönes im Leben hat. Das ist einfach schön.
Ja, total.
Also.
Na, das ist wirklich, also das war eine richtig, richtig schöne Story und vor allem, wie dann, also bei mir, wie dann der Knopf aufging, in die Richtung geht's, so.
Ja, aber eins muss ich jetzt sagen, unabhängig mal von dieser Parabel im Hintergrund, die ist schon eine kleine Kackbratze, oder? Also die Hexe, die das Glas gemacht hat. So, du wirst schon noch dafür bezahlen. Das Schlimmste kommt erst noch. So, du wirst in diebischer Schadenfreude bezahlt, oder was geht hier ab?
Das ist, ja.
Also ich habe den Charakter tatsächlich gemocht.
Hat was. Ja, ist so, ja, an sich eigentlich so quasi eine chaotisch gute Hexe.
Ja. So gesehen eigentlich schon. Weil am Ende des Tages ist sie ja gut. Ich meine, sie hat ja auch den Kontakt zu ihm aufrechterhalten. Sie hätte ihn ja mit dem Glas komplett allein lassen können. Ja. Also würde ich schon als gut einstufen. Aber ja, die Art und Weise, wie sie die Message lehrt, ist tatsächlich chaotisch. Also definitiv.
Ja, das ist ein bisschen fragwürdig, aber auch eine Methode.
Ja.
Alzheimer in Flaschen.
Aber eben, sie ist nett, weil sie ihm halt gesagt hat, was er zu tun hat, weil theoretisch hätte sie auch sagen können, so, und jetzt bezahlst du. Damit habe ich irgendwo gerechnet, ehrlich gesagt, weil sie eben gesagt hat, so bezahlen wirst du später. Aber er hat halt mit Lebenserfahrung bezahlt. Von dem her, ja. Ich glaube, eine schön flüssige, so runde Geschichte. Lyrisch eben mal toll verpackt mit einer Message dahinter. Und gerade dieses lyrisch Verpackte war mir ja wichtig, weil du heute eine ganz, ganz besondere Geschichte für uns mitgebracht hast.
Oh ja, heute habe ich mir mal erlaubt, keine, ich nenne es jetzt mal Hobby-Creepypasta zu bringen, also die einfach von irgendjemandem geschrieben worden ist, der gut schreiben kann, aber das nicht hauptberuflich macht, sondern tatsächlich eine von H.P. Lovecraft, die Story an sich heißt Der Alchemist. Hoch oben auf dem grasbewachsenen Gipfel eines geschwungenen Hügels, dessen Seiten nahe der Basis mit den knorrigen Bäumen des alten Waldes bewachsen sind, steht das alte Schloss meiner Vorfahren. Seit Jahrhunderten blicken seine hohen Zinnen auf die wilde und zerklüftete Landschaft herab und dienen dem stolzen Haus als Heim und Festung, dessen ehrwürdiges Geschlecht sogar älter ist als die moosbewachsenen Burgmauern. Diese alten Türme, von den Stürmen der Generationen befleckt und unter dem langsamen, aber mächtigen Druck der Zeit zerbröckelnd, bildeten in den Zeiten des Feudalismus eine der gefürchtetsten und furchterregendsten Festungen ganz Frankreichs. Von ihren kanonengeschmückten Brüstungen und breiten Zinnen aus wurden Barone, Grafen und sogar Könige herausgefordert. Doch niemals halten die Schritte der Eindringlinge durch die weitläufigen Säle. Doch seit jenen glorreichen Jahren hat sich alles geändert. Eine Armut, die nur wenig über dem Niveau des bitteren Mangels liegt, zusammen mit einem Stolz auf den Namen, der es verbietet, diese Armut durch kommerzielle Aktivitäten zu lindern, haben die Nachkommen unseres Geschlechts daran gehindert, ihre Ländereien in ursprünglicher Pracht zu erhalten. Und die herabfallenden Steine der Mauern, die überwucherten Vegetationen in den Parks, der trockene und staubige Wassergraben, die schlecht gepflasterten Höfe und die umstürzenden Türme außerhalb, sowie die durchhängenden Böden, die wurmzerfressenen Vertäfelungen und die verblichenen Wandteppiche im Inneren, erzählen alle eine düstere Geschichte von gefallener Pracht. Im Laufe der Zeit wurde erst einer, dann ein anderer der vier großen Türme dem Verfall überlassen, schließlich nur noch ein einziger Turm die traurig reduzierten Nachkommen der einst mächtigen Herren des Anwesens beherbergte. In einer der weiten und düsteren Kammern dieses verbliebenen Turmes erblickte ich Antoine, der letzte der unglücklichen und verfluchten Comtesse C, der 90 langen Jahre das Licht der Welt. In diesen Mauern, in den dunklen und schattigen Wäldern, in den wilden Schluchten und Grotten des Hügels unter mir verbrachte ich die ersten Jahre meines bewegten Lebens. Meine Eltern habe ich nie gekannt. Mein Vater war im Alter von 32 Jahren, einen Monat vor meiner Geburt, durch den Sturz eines Steins getötet worden, der sich irgendwie von einer der verlassenen Brüstungen des Schlosses gelöst hatte. Und da meine Mutter bei meiner Geburt gestorben war, oblagen meine Pflege und meine Erziehung einzig und allein einem einzigen verbliebenen Diener, einem alten und vertrauenswürdigen Mann von beträchtlicher Intelligenz, dessen Namen ich mir als Pierre merke. Ich war ein Einzelkind und der Mangel an Gesellschaft, den diese Tatsache mit sich brachte, wurde durch die seltsame Sorgfalt meines alten Vormundes noch verstärkt, der mich von der Gesellschaft der Bauernkinder ausschloss, die hier und da in den Ebenen um den Fuß des Hügels verstreut wohnten. Damals, sagte Pierre, diese Einschränkung sei mir auferlegt worden, weil ich aufgrund meiner adeligen Herkunft nicht mit dieser Art von Gesellschaft verkehren dürfe. Heute weiß ich, dass sie in Wirklichkeit dazu diente, mir die müßigen Geschichten über den schrecklichen Fluch, der auf unserer Linie lastete, vorzuenthalten, die nachts von den einfachen Pächtern erzählt und verstärkt wurden, während sie sich in der Glut ihrer Hütten mit gedämpfter Stimme unterhielten. So isoliert und auf meine eigenen Mittel angewiesen, verbrachte ich die Stunden meiner Kindheit damit, in den alten Büchern zu blättern, die die schattenhafte Bibliothek des Schlosses füllten, und ohne Ziel und Zweck durch die ewige Dämmerung des gespenstischen Waldes zu streifen, der die Seite des Hügels an seinem Fuße bedeckt. Vielleicht war es eine Folge dieser Umgebung, dass mein Geist schon früh einen Hauch von Melancholie annahm. Jene Studien und Beschäftigungen, die mit dem Dunklen und Okkulten in der Natur zu tun haben, beanspruchten meine Aufmerksamkeit am stärksten. Über meine eigenen Ahnen durfte ich erstaunlich wenig erfahren, und das wenige Wissen, das ich darüber erlangen konnte, schien mich sehr zu bedrücken. Vielleicht war es anfangs nur die offenkundige Abneigung meines alten Lehrers, mit mir über meine väterliche Abstammung zu sprechen, die mir Schrecken verursachte, den ich bei der Erwähnung meines großen Hauses immer empfand. Doch als ich der Kindheit entwachsen war, konnte ich unzusammenhängende Bruchstücke von Reden zusammensetzen, die der unwilligen Zunge entschlüpften, die in der sich nähernden Senilität zu schwanken begonnen hatte und die eine Art von Beziehung zu einem bestimmten Umstand hatten, den ich immer als seltsam empfunden hatte, der aber jetzt düster und schrecklich wurde. Der Umstand, auf den ich anspiele, ist das frühe Alter, in dem alle Comtes meiner Linie ihr Ende gefunden hatten. Während ich dies bis dahin für ein natürliches Merkmal meiner Familie von kurzlebigen Männern gehalten hatte, dachte ich später lange über diese frühen Tode nach und begann sie mit den Wanderungen des alten Mannes in Verbindung zu bringen, der oft von einem Fluch sprach, der jahrhundertelang verhindert hatte, dass das Leben der Inhaber meines Titels die Spanne von 32 Jahren weit überschritt. An meinem 21. Geburtstag schenkte mir der alte Pierre ein Familiendokument, das, wie er sagte, seit vielen Generationen vom Vater an den Sohn weitergegeben und von jedem Besitzer fortgeführt worden war. Zu diesem Zeitpunkt war mein Glaube an das Übernatürliche fest und tief verwurzelt, sonst hätte ich die unglaubliche Erzählung, die sich vor meinen Augen entfaltete, mit Verachtung abgetan. Das Papier versetzte mich in die Zeit des 13. Jahrhunderts, als die alte Burg, in der ich saß, eine gefürchtete und uneinnehmbare Festung gewesen war. Es erzählte von einem gewissen alten Mann, der einst auf unseren Ländereien gewohnt hatte, einer Person von nicht geringer Tüchtigkeit, wenn auch kaum über den Rang eines Bauern, mit dem Namen Michel, der wegen seines finsteren Rufs, gewöhnlich mit dem Beinamen Mauvais, der Böse, bezeichnet wurde. Er hatte über die Gepflogenheiten seiner Art hinaus studiert und suchte nach Dingen wie dem Stein der Weisen oder dem Elixier des ewigen Lebens und galt als Weise in den schrecklichen Geheimnissen der schwarzen Magie und Alchemie. Michel Mauvais hatte einen Sohn namens Charles, der die verborgenen Künste ebenso gut beherrschte wie er selbst und deshalb Le Sorcier oder der Zauberer genannt wurde. Dieses Paar, das von allen ehrlichen Leuten gemieden wurde, stand im Verdacht, die abscheulichsten Praktiken auszuüben. Der alte Michel soll seine Frau bei lebendigem Leibe verbrannt haben, um sie dem Teufel zu opfern. Und das unerklärliche Verschwinden vieler kleiner Bauernkinder wurde den beiden angelastet. Doch durch die dunklen Naturen des Vaters und des Sohnes zog ein erlösender Strahl der Menschlichkeit. Der böse alte Mann liebte seine Nachkommen mit grimmiger Intensität, während der Junge für seine Eltern eine mehr als kindliche Zuneigung empfand. Eines Nachts wurde das Schloss auf dem Hügel durch das Verschwinden des jungen Godfrey, des Sohnes von Henry dem Grafen, in die wildeste Verwirrung gestürzt. Ein Suchtrupp, angeführt von dem verzweifelten Vater, drang in die Hütte der Zauberer ein und traf dort auf den alten Michel Mauvais, der über einem riesigen, heftig kochenden Kessel beschäftigt war. Ohne sicheren Grund, im unkontrollierten Wahnsinn der Wut und Verzweiflung, legte der Graf Hand an den alten Zauberer. Und bevor er seinen mörderischen Griff lösen konnte, war sein Opfer nicht mehr da. In der Zwischenzeit verkündeten freudige Diener, dass der junge Godfrey in einer entfernten und unbenutzten Kammer des großen Gebäudes gefunden war und erfuhren zu spät, dass der arme Michel umsonst getötet worden war. Als der Graf und seine Begleiter sich von der bescheidenen Behausung der Alchemisten abwandten, tauchte die Gestalt von Charles Le Sorcier durch die Bäume auf. Das aufgeregte Geschnatter der umstehenden Diener verriet ihm, was geschehen war, doch schien er zunächst ungerührt über das Schicksal seines Vaters zu sein. Dann schritt er langsam auf den Grafen zu und sprach mit dumpfem, aber furchtbarem Tonfall den Fluch aus, der von nun an das Haus von C. heimsuchte. Möge nie ein Edler aus deinem mörderischen Geflecht ein höheres Alter erreichen als deines, sprach er, als er plötzlich rückwärts in den schwarzen Wall sprang und aus seinem Wappenrock eine Fiole mit einer farblosen Flüssigkeit zog, die er dem Mörder seines Vaters ins Gesicht warf, als dieser hinter dem düsteren Vorhang der Nacht verschwand. Der Comte starb ohne ein Wort und wurde am nächsten Tag begraben, kaum mehr als 32 Jahre von seiner Geburtsstunde an. Keine Spur des Mörders konnte gefunden werden, obwohl unerbittliche Scharen von Bauern die benachbarten Wälder und die Wiesen rund um den Hügel durchkämmten. Die Zeit und das Fehlen einer Erinnerung ließen die Erinnerung an den Fluch in den Köpfen der Familie des verstorbenen Grafen verblassen, sodass Godfrey, der unschuldige Verursacher der ganzen Tragödie und jetzige Träger des Titels, im Alter von 32 Jahren auf der Jagd durch einen Pfeil getötet wurde und es keine anderen Gedanken als die der Trauer über sein Ableben gab. Doch als Jahre später der nächste junge Graf, Robert, ohne ersichtlichen Grund auf einem nahegelegenen Feld tot aufgefunden wurde, erzählten die Bauern flüsternd, dass ihr Herr kurz zuvor seinen 32. Geburtstag gefeiert hatte, als er vom frühen Tod überrascht wurde. Ludwig, der Sohn Roberts, wurde im gleichen Alter im Burggraben ertrunken aufgefunden. Und so zog sich die unheilvolle Chronik durch die Jahrhunderte. Henrys, Roberts, Antoines, Armands wurden aus einem glücklichen und tugendhaften Leben gerissen, als sie zum Zeitpunkt der Ermordung nur wenig jünger waren als ihr unglücklicher Vorfahre. Die Worte, die ich las, machten mir klar, dass mir höchstens noch 11 Jahre meiner Existenz blieben. Mein Leben, das ich zuvor als wenig wertvoll erachtet hatte, wurde nun von Tag zu Tag teurer, je tiefer ich in die Geheimnisse der verborgenen Welt der schwarzen Magie eintauchte. Isoliert, wie ich war, hatte die moderne Wissenschaft keinen Eindruck auf mich gemacht und ich arbeitete wie im Mittelalter, so wie der alte Michel und der junge Karl selbst in den Erwerb dämonologischer und alchemistischer Kenntnisse vertieft war. Doch so sehr ich auch las, ich konnte mir den seltsamen Fluch, der auf meinen Zeilen lag, nicht erklären. In ungewöhnlichen, rationalen Momenten ging ich sogar so weit, nach einer natürlichen Erklärung zu suchen und den frühen Tod meiner Vorfahren dem finsteren Charles Le Sorcier und seinen Erben zuzuschreiben. Doch als ich nach sorgfältiger Untersuchung feststellte, dass es keine bekannten Nachkommen des Alchemisten gab, zog ich mich auf die okkulten Studien zurück und bemühte mich erneut, einen Zauberspruch zu finden, der mein Haus von seiner schrecklichen Last befreien würde. In einer Sache war ich fest entschlossen. Ich sollte niemals heiraten. Da es keine anderen Zweige meiner Familie gab, konnte ich so den Fluch mit mir selbst beenden. Als ich mich meinem 30. Lebensjahr näherte, wurde der alte Pierre in das jenseitige Land gerufen. Allein begrub ich ihn unter den Steinen des Hofes, in dem er zu Lebzeiten gerne umhergewandert war. So blieb ich als einziges menschliches Wesen innerhalb der großen Festung zurück und in meiner völligen Einsamkeit begann mein Geist, seinen vergeblichen Protest gegen das drohende Unheil einzustellen und sich fast mit dem Schicksal zu versöhnen, das so viele meiner Vorfahren ereilt hatte. Ich verbrachte nun einen Großteil meiner Zeit damit, die verfallenen und verlassenen Säle und Türme des alten Schlosses zu erkunden, die ich in meiner Jugend aus Angst gemieden hatte und von denen einige, wie mir der alte Pierre einmal erzählt hatte, seit mehr als 4 Jahrhunderten nicht mehr von Menschen betreten worden waren. Viele der Gegenstände, denen ich begegnete, waren seltsam und ehrfurchtgebietend. Möbel, die vom Staub der Jahrhunderte bedeckt, von der Fäulnis der langen Feuchtigkeit zerfallen waren, begegneten meinen Augen. Überall hingen Spinnweben in einer Fülle, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Und riesige Fledermäuse schlugen mit ihren knochigen und unheimlichen Flügeln auf allen Seiten des ansonsten unbewohnten Finsternis. Über mein genaues Alter, gar bis auf Tage und Stunden genau, führte ich sorgfältig Buch. Denn jede Bewegung des Pendels der massiven Uhr in der Bibliothek verriet so viel mehr von meiner verdammten Existenz. Schließlich näherte ich mich der Zeit, die ich so lange mit Besorgnis betrachtet hatte. Da die meisten meiner Vorfahren einige Zeit vor Erreichen des exakten Alters von Comte Henri am Ende ergriffen worden waren, hielt ich jeden Augenblick Ausschau nach der Ankunft des unbekannten Todes. Ich wusste nicht, in welch seltsamer Form mich der Fluch ereilen würde, aber ich war fest entschlossen, dass er mich nicht als feiges oder passives Opfer finden sollte. Mit neuem Elan machte ich mich an die Untersuchung des alten Schlosses und seines Inhalts. Auf einer meiner längsten Entdeckungsreisen durch den verlassenen Teil des Schlosses, weniger als eine Woche vor jener verhängnisvollen Stunde, von der ich spürte, dass sie die äußerste Grenze meines Aufenthalts auf Erden markieren musste, über die hinaus ich nicht die geringste Hoffnung haben konnte, noch weiter zu atmen, stieß ich auf das kulminierende Ereignis in meinem ganzen Leben. Ich hatte den größten Teil des Vormittags damit verbracht, in einem der baufälligsten der alten Türme die halb verfallenen Treppen hinauf und hinunterzusteigen. Im Laufe des Nachmittages suchte ich die unteren Stockwerke auf und stieg in etwas hinab, das entweder ein mittelalterliches Gefängnis oder ein erst kürzlich ausgegrabener Schießpulverlagerraum zu sein schien. Als ich langsam den mit Salpeter verkrusteten Gang am Fuß der letzten Treppe durchquerte, wurde der Bodenbelag sehr feucht und bald sah ich im Licht meiner flackernden Taschenlampe, dass eine leere, mit Wasser verschmutzte Wand meinen Weg versperrte. Als ich mich umdrehte, um meine Schritte zurückzuverfolgen, fiel mein Blick auf eine kleine Falltür mit einem Ring, die direkt unter meinen Füßen lag. Ich hielt inne und es gelang mir nur mit Mühe, sie zu öffnen, woraufhin eine schwarze Öffnung zum Vorschein kam, aus der giftige Dämpfe aufstiegen, die meine Taschenlampe zum Stottern brachten und in deren unstetem Schein sich der obere Teil einer Steintreppe abzeichnete. Sobald die Fackel, die ich in die abstoßenden Tiefen hinabgelassen hatte, frei und gleichmäßig brannte, begann ich mit dem Abstieg. Die Stufen waren zahlreich und führten zu einem schmalen, mit Steinplatten versehenen Gang, von dem ich wusste, dass er weit unter der Erde liegen musste. Der Gang erwies sich als sehr lang und endete in einer massiven Eichentür, die von der Feuchtigkeit des Ortes tropfte und sich allen meinen Versuchen, sie zu öffnen, hartnäckig widersetzte. Nach einiger Zeit stellte ich meine Bemühungen in dieser Richtung ein und ging ein Stück zurück in Richtung der Treppe, als ich plötzlich einen der tiefgreifendsten und wahnsinnigsten Schocks erlebte, den der menschliche Geist empfangen kann. Ohne Vorwarnung hörte ich, wie sich die schwere Tür hinter mir langsam in ihren verrosteten Angeln öffnete. Meine unmittelbaren Empfindungen lassen sich nicht analysieren. Von einem so völlig verlassenen Ort, wie ich das alte Schloss empfunden hatte, mit dem Hinweis auf die Anwesenheit von Menschen oder Geistern konfrontiert zu werden, löste in meinem Gehirn ein Entsetzen der schärfsten Art aus. Als ich mich schließlich umdrehte und mich dem Ort des Geräusches zuwandte, müssen meine Augen bei dem Anblick, den sie erblickten, aus ihren Bahnen geschossen sein. In der alten gotischen Türöffnung stand eine menschliche Gestalt. Es war ein Mann mit einer Schädeldecke und einer langen mittelalterlichen Tunika von dunkler Farbe. Sein langes Haar und sein wallendes Bärtchen waren von einem schrecklichen, intensiven Schwarz und von unglaublicher Fülle. Seine Stirn, die über das übliche Maß hinausging, seine Wangen, die tief eingesunken und stark von Falten gezeichnet waren, und seine Hände, die lang, krallenartig und knorrig waren, waren von einer solchen tödlichen, marmorähnlichen Weiße, wie ich sie noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Seine Gestalt, die die Proportionen eines Skeletts hatte, war seltsam gekrümmt und verlor sich fast in den voluminösen Falten seines eigenartigen Gewandes. Aber am seltsamsten waren seine Augen. Zwei Höhlen von abgrundtiefer Schwärze, tief im Ausdruck des Verstehens, aber unmenschlich im Grad der Bosheit. Sie waren nun auf mich gerichtet, durchbohrten meine Seele mit ihrem Hass und ließen mich wie angewurzelt auf der Stelle stehen. Endlich sprach die Gestalt mit einer grollenden Stimme, die mich mit ihrer dumpfen Hohlheit und latenten Bösartigkeit durchfror. Die Sprache, in die die Rede gekleidet war, war jene entartete Form des Lateins, die unter den gelehrten Männern des Mittelalters gebräuchlich war und die mir durch meine langwierigen Forschungen in den Werken der alten Alchemisten und Dämonologen vertraut geworden war. Die Erscheinung sprach von dem Fluch, der über meinem Haus schwebte, erzählte mir von meinem kommenden Ende, erinnerte sich an das Unrecht, das mein Vorfahre dem alten Michel Mauvais angetan hatte und freute sich über die Rache von Charles Le Sorcier. Er erzählte, wie der junge Charles in die Nacht geflohen war und in späteren Jahren zurückkehrte, um Godfrey, den Erben, mit einem Pfeil zu töten, als dieser das Alter erreichte, das sein Vater bei seiner Ermordung erreicht hatte. Wie er heimlich auf das Landgut zurückkehrte und sich unbekannt in der schon damals verlassenen unterirdischen Kammer einrichtete, deren Portal nun den grässlichen Erzähler umrahmte, wie er Robert, Godfreys Sohn, auf einem Feld ergriff, ihm Gift in die Kehle schüttete und ihn im Alter von 32 Jahren sterben ließ, um so die üblen Bestimmungen seines Rachefluchs aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle blieb es mir überlassen, mir die Lösung des größten Rätsels vorzustellen, nämlich wie sich der Fluch seit dem Zeitpunkt erfüllt hatte, an dem Charles Le Sorcier im Laufe der Natur gestorben sein musste. Denn der Mann schweifte ab und erzählte von den tiefgründigen, alchemistischen Studien der beiden Zauberer, Vater und Sohn, und sprach insbesondere von den Forschungen Charles Le Sorciers über das Elixier, das demjenigen, der es zu sich nahm, ewiges Leben und Jugend verleihen sollte. Sein Enthusiasmus schien für einen Moment den Hass aus seinen schrecklichen Augen zu vertreiben, der sie anfangs so heimgesucht hatte. Doch plötzlich kehrte der teuflische Blick zurück und mit einem schockierenden Geräusch, das dem Zischen einer Schlange glich, hob der Fremde eine Glasfiliole mit der offensichtlichen Absicht, mein Leben zu beenden. Charles Le Sorcier, 600 Jahre zuvor, das meiner Vorfahren beendet hatte. Von einem bewahrenden Instinkt der Selbstverteidigung getrieben, durchbrach ich den Bann, der mich bis dahin unbeweglich gehalten hatte, und schleuderte meine nun sterbende Fackel auf die Kreatur, die meine Existenz bedrohte. Ich hörte, wie die Fiole harmlos an den Steinen des Ganges zerbrach, als die Tunika des fremden Mannes Feuer fing und die grausige Szene in einem grässlichen Glanz erhellte. Der Schrei des Schreckens und der ohnmächtigen Bosheit des Möchtegern-Mörders war zu viel für meine ohnehin schon geschüttelten Nerven, und ich fiel ohnmächtig auf den schleimigen Boden. Als ich endlich wieder zu mir kam, war alles furchtbar dunkel, und mein Verstand, der sich an das Geschehene erinnerte, schreckte vor den Gedanken zurück, noch mehr zu sehen, doch die Neugier überwältigte alles. Wer, so fragte ich mich, war dieser Mann des Bösen und wie kam er in die Mauern des Schlosses? Warum wollte er den Tod des armen Michel Monvet rächen? Und wie war der Fluch durch all die langen Jahrhunderte seit der Zeit von Charles Le Sorcier weitergetragen worden? Der Schrecken der Jahre war von meinen Schultern genommen, denn ich wusste, dass derjenige, den ich getötet hatte, die Quell all meiner Gefahr durch den Fluch war. Und nun, da ich frei war, brannte ich vor Verlangen, mehr über die unheimliche Sache zu erfahren, die mein Geschlecht seit Jahrhunderten heimgesucht und meine eigene Jugend zu einem lang anhaltenden Albtraum gemacht hat. Entschlossen, die Sache weiter zu erforschen, tastete ich in meinen Taschen nach Feuerstein und Stahl und entzündete die unbenutzte Fackel, die ich bei mir hatte. Das neue Licht enthüllte zunächst die verzerrte und geschwärzte Gestalt des mysteriösen Fremden. Die abscheulichen Augen waren nun geschlossen. Der Anblick missfiel mir. Ich wandte mich ab und betrat die Kammer hinter der gotischen Tür. Hier fand ich etwas vor, das wie das Labor eines Alchemisten aussah. In einer Ecke lag ein riesiger Haufen eines leuchtenden gelben Metalls, das im Schein der Fackel prächtig funkelte. Vielleicht war es Gold, aber ich hielt nicht inne, um es zu untersuchen. Denn ich war von dem, was ich erlebt hatte, seltsam berührt. Am anderen Ende der Wohnung befand sich eine Öffnung, die in eine der vielen wilden Schluchten des dunklen Waldes am Hange führte. Voller Verwunderung, da ich nun wusste, wie der Mann sich Zugang zum Schloss verschafft hatte, machte ich mich auf den Rückweg. Ich hatte vor, mit abgewandtem Gesicht an den Überresten des Fremden vorbeizugehen, doch als ich mich der Leiche näherte, schien mir ein schwaches Geräusch von ihr auszugehen, als ob das Leben noch nicht ganz erloschen wäre. Entsetzt drehte ich mich um die verkohlte und verschrumpelte Gestalt auf dem Boden zu untersuchen. Dann öffnete sich mit einem Mal die schrecklichen Augen, die noch schwärzer waren als das verbrannte Gesicht, in dem sie steckten, mit einem Ausdruck, den ich nicht zu deuten vermochte. Die aufgesprungenen Lippen versuchten, Worte zu formulieren, die ich nicht gut verstehen konnte. Einmal fiel der Name Charles Le Sorcier ein, und wieder glaubte ich, dass die Worte Jahre und Fluch aus dem verdrehten Munde kamen. Dennoch war ich nicht in der Lage, den Sinn seiner unzusammenhängenden Rede zu erfassen. Angesichts meiner offensichtlichen Unkenntnis seiner Bedeutung blitzten mich die pechschwarzen Augen noch einmal bösartig an, bis ich, hilflos, wie ich meinen Gegner sah, zitternd zusah. Plötzlich hob der Unglückliche mit letzter Kraft seinen grässlichen Kopf von den feuchten und abgesunkenen Pflaster. Während ich wie gelähmt vor Angst verharrte, band er seine Stimme wieder und schrie mit seinem letzten Atemzug jene Worte, die mich seither Tag und Nacht verfolgt haben. »Narr«, schrie er, »kannst du mein Geheimnis nicht erraten? Hast du keinen Verstand, mit dem du den Willen erkennen kannst, der sechs lange Jahrhunderte lang den schrecklichen Fluch über deinem Haus erfüllt hat? Habe ich dir nicht von dem großen Elixier des ewigen Lebens erzählt? Weißt du nicht, wie das Geheimnis der Alchemie gelöst wurde? Ich sage euch, ich bin es. Ich, der ich seit 600 Jahren lebe, um meine Rache zu vollziehen. Denn ich bin Charles Le Sorcier.
Ich liebe Lovecraft. Also wir haben jetzt kurz Pause gemacht vor dem Fazit, muss ich fairerweise sagen. Und ich habe echt schon überlegt, was ich dazu sage. Einfach, ich bin Lovecraft-Fanboy. Das ist halt jetzt ein bisschen sehr subjektiv, glaube ich. Ich liebe seinen Schreibstil. Er ist nicht der einfachste, wie du gesagt hast. Man muss es mögen. Bei mir persönlich kommt da immer so eine Schwere rauf. Also bei Stephen King zum Beispiel lese ich auch leidenschaftlich gern. Der zieht einen langsam in so einen Sog des Horrors hinein. Mhm. Während Lovecraft, das klingt jetzt wahrscheinlich abwertender, wie ich es meine, ich erkläre es dann gleich, so ein einschläferndes. So, man bekommt eine gewisse Trägheit und Müdigkeit und dadurch setzt sich das aber alles so fest und das ist charakteristisch für ihn.
Es ist, also jeder, der das schon mal versucht hatte, etwas so vor dem Schlafengehen zu lernen, oder sich irgendwas durchzulesen, zumindest bei mir ist es so, Dinge, die ich so kurz vorm Schlafen gehen, so eh schon, wenn man so im Halbschlaf ist, liest, bleiben hängen. Und genau sowas ist ja der Kern von Lovecraft. Tim. Genau das ist es ja, von dem er immer schreibt. Diese Zwischenwelt zwischen Wachen und Schlafen, dieses nicht ganz da sein, dieses, bei ihm geht es dann natürlich schon Richtung verrückt sein.
Ja, aber eben, wie du sagst, genau dieses, man ist noch nicht ganz wach, aber noch nicht ganz weggetreten, genau in diese Welt zieht er dich mit seinen Texten und da tobt er sich dann völlig aus.
Oh ja.
Das ist einfach charakteristisch. Also hättest du den Autorentitel nicht gesagt, wäre meine erste Frage gewesen, hat das Lovecraft geschrieben, weil es einfach richtig charakteristisch ist. Und eben, liegt natürlich nicht jedem, das wissen wir. Aber wenn dieser Schreibstil bzw. diese Folge gefallen hat, dann lest mehr von Lovecraft, weil das ist einfach ein Paradebeispiel für seine Werke.
Der Alchemist ist auch eines der bekannteren, sage ich mal.
Okay.
Und ich meine, das bekannteste ist natürlich der Ruf von Cthulhu, also Call of Cthulhu. Das Lustige ist, Thomas weiß es, ich erzähle es jetzt dem geneigten Zuhörer. Das Lustige ist, Cthulhu ist das bekannteste Wesen aus dem gesamten Lovecraft-Universum. Jeder weiß, was Cthulhu ist. Jeder weiß, wer Cthulhu ist oder hat zumindest Tentakel im Kopf, wenn man den Namen sagt. Der Witz ist, die Geschichte, in der es dezidiert um Cthulhu geht, ist eine der kürzesten Geschichten von Lovecraft.
Das hat mich ja so irritiert damals, als ich The Shore gespielt habe, das Let's Play ist ja auch auf YouTube, dieses ganze Lovecraftian, glaube ich, sagt man dazu, oder?
Ja, genau.
Mit diesen ganzen Monstern und diesem ganzen Lore rundum dahinter, ich habe das nicht gekannt, ich war völlig überfordert mit dem Spiel, weil ich kenne Lovecraft exklusiv durch seine Werke. Und da ist dieses Universum nicht so, wie es sich durch die Fanbase quasi mit der Zeit entwickelt hat. Es ist spannend, was da für eine Eigendynamik entstanden ist. Und das macht es nochmal extra besonders eigentlich.
Und das ist ja, da ist ja die Idee im Lovecraft-Universum ist ja im Prinzip, dass ja diese großen Alten hinter allem stecken. Mhm. Und wir alle im Prinzip nur der Traum von einem großen Alten sind.
Genau.
So. Natürlich, wenn du ein Horrorautor bist, der, ich sage jetzt mal, so eine Open-Source-Welt erschafft, weil das hat er ja immer gesagt, jeder kann etwas fürs Lovecraft-Universum schreiben. Mhm. Also er hat es nicht Lovecraft-Universum genannt, aber, na? Und natürlich, wenn du ein Horrorautor bist, wirst du nicht immer in jedem Buch von deinen großen Alten und von deinen großen Bösen erzählen und von deinen nur denen. Das wäre, als ob Herr der Ringe drei Bände lang nur wäre, wie Sauron sich in der Früh Kaffee macht. Das interessiert keinen.
Hast du schon mal den Turm von Stephen King gelesen? Du hast da gerade die Reihe beschrieben, finde ich.
Ja.
Du hast genau das beschrieben. Aber um jetzt nochmal auf den Alchemisten konkret zurückzukommen, ich meine, ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass wir beide Lovecraft dezent lieben.
Entschuldigung.
Nämlich eine Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte und natürlich auch jedem, der gerade hier zuhört. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst?
Nein.
Ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du weißt, dass du mit 32 ein dezidiertes Ablaufdatum hast.
Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, du stirbst mit 75,5, würde ich sagen, okay, ist jetzt, wollte ich jetzt nicht wissen, danke. Aber da weißt du, du hast noch ein Leben. Du kannst noch viel machen, du kannst noch eine Weltreise machen. Du kannst noch neue Dinge probieren.
Genau das finde ich tatsächlich auch gefährlich, weil du dir dann immer denkst, ach, ich habe ja noch Zeit. Und so weißt du ja nie, wenn es zu Ende ist. Es kann morgen zu Ende sein, es kann in 70 Jahren zu Ende sein. Wer weiß, was die Wissenschaft noch vor sich bringt. Und genau dieses Nichtwissen machst aber, glaube ich, eben, dadurch bekommst du Feuer unterm Hintern, Glück gesagt. So, du versuchst aus jedem Tag doch das Beste zu holen, Alltag hin, Alltag her. Weil du halt eben genau nicht weißt, wann es
wo passiert. Wir auch wieder bei deiner ersten Geschichte wären, um den Bogen zu spannen.
Stimmt, ja. Manchmal schützt Unwissenheit tatsächlich. Und das ist einer der wenigen Fälle, ich meine, ich bin einer der neugierigsten Menschen, glaube ich, die es gibt. Das ist eins der wenigen Themen, wo ich sage, ich bin froh, dass ich es nicht weiß.
Ja, definitiv.
Und das, glaube ich, ist für mich persönlich das Schlimmste an dem gesamten Fluch, einfach zu wissen, dass es mit 32 zu Ende ist.
Ja, definitiv.
Also, ich meine, vielleicht gibt es hier jemanden, der sagt, ja, nee, ich würde das voll gerne wissen, dann bitte schreibt uns, warum. Ich hätte da gerne mal einen anderen Blickwinkel drauf, aber für mich ist das das Schlimmste. Aber von dem her nämlich haben wir heute echt zwei sehr philosophische Themen gehabt. Einmal das Thema Glück an sich. Einmal das Thema Lyrik und möchtest du wissen, wann du stirbst? Also eine meiner liebsten Folgen bisher, wenn ich das so sagen darf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Dabeisein.
Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte.
Freue mich schon auf eine Wiederholung. Ein großes Danke natürlich auch an euch wie immer fürs Zuhören und für euer Feedback und Co. Auf Discord füllen sich die Nachrichten doch immer mehr. Ich tue mir schon langsam echt schwer mit Nachlesen. Aber ich genieße jedes einzelne Feedback, das ist herrlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ihr kennt das Spiel und bis zur nächsten Folge. Haut rein! Ciao!